Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Foyer des Rostocker Rathauses. Mäuse für Menschen, da steht ein Fragezeichen hinter. Tierversuche, Forschungsalternativen und Tierschutz im Labor, das ist das Gesprächsthema heute Abend. Uni im Rathaus ist das Format, der ein oder andere von Ihnen kennt es vielleicht, ist eine Gesprächsreihe für alle, die sich einfach informieren wollen, die es wissen wollen, wie es um Forschungsfragen steht, organisiert ein Gemeinschaftsprojekt von der Interdisziplinären Fakultät an der Universität Rostock und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Wir sind ja hier auch zu Gast im Rostocker Rathaus. Es ist die erste Runde in 2024. Wir sind ja auch noch früh im Jahr, aber es stehen noch eine ganze Menge Veranstaltungen auch in der Planung. Ja, am schönsten ist natürlich, dass Sie da sind. Sie haben sich da nicht abschrecken lassen von möglicherweise Bahnstreiks, dass vielleicht eine S-Bahn nicht fuhr oder auch Streiks, die möglicherweise irgendwo auf der Straße stattfanden, dergleichen mehr. Und dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich zu informieren, um sich selbst eine Meinung zu bilden zu einem bestimmt auch kontroversen Thema. Mein Name ist Carsten Klien. Ich will mich ganz kurz vorstellen. Ich habe 25 Jahre als Wirtschaftsjournalist gearbeitet und bin seit 2015 Pressesprecher der VIRO. Das ist hier das kommunale Wohnungsunternehmen in Rostock, dem einen oder anderen sicher bekannt. Und ich habe sehr oft auch Veranstaltungen moderiert. Und für mich ist es immer ein ganz guter Ausflug, mich in Themen einzulesen, die so gar nichts mit Immobilien und Wohnen zu tun haben. Ich will Sie noch auf eine Sache hinweisen. Sie haben wahrscheinlich alle irgendwie ein Handy in der Tasche. Machen Sie es gerne lautlos, dann stört es in der Veranstaltung nicht. Außerdem werden heute Abend Fotos gemacht. Wenn Sie da nicht aufs Bild wollen, geben Sie der Kamera sozusagen ein Signal, dann passiert das auch nicht. Das ist versprochen von der Universität, die diese Fotos macht. Es wird einen Audiomitschnitt dieser Veranstaltung geben. Das heißt, wenn Sie eine Wortmeldung nachher haben und Sie möchten, dass Sie dort nicht stattfinden, auch das können Sie gerne an die Universität, an die Organisatoren geben, dann wird das entsprechend berücksichtigt. Natürlich, Sie müssen also zum Beispiel auch nicht Ihren Namen sagen, wenn Sie eine Frage stellen. Sie können das aber sehr gerne, wir freuen uns darüber. Und jetzt freue ich mich vor allen Dingen, Ihnen das Podium vorzustellen. Wir haben ja direkt neben mir Dr. Silvia Hille, sie ist Veterinärmedizinerin vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Abend. Neben ihr ist Professorin Dr. Brigitte Vollmer. Sie ist Direktorin des Rudolf-Zenker-Instituts für experimentelle Chirurgie an der Universitätsmedizin Rostock und sie ist auch in einem Amt neben noch ganz anderen Funktionen, die glaube ich auch, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, Vorsitzende der Initiative Transparente Tierversuche. Ganz außen Platz genommen hat Dr. Tobias Fischer. Er ist Forschungskoordinator zuallererst mal an der Hautklinik. Das ist seine Hauptprofession, aber er ist Medizinethiker und in diesem Kontext ja heute Abend vor allen Dingen für uns wichtig. Ja, und jetzt könnte ich Ihnen die Damen und Herren ganz intensiv vorstellen, indem ich ganz lange Dinge aus der Vita zitiere. Das werde ich nicht machen, sondern ich werde Sie einfach ein bisschen befragen sozusagen, dass Sie sich selber ein bisschen vorstellen und dass wir ein bisschen was hören und dass Sie uns auch ein bisschen mitnehmen. Ich fange mal bei Ihnen an, Frau Vollmer. Die Universitätsmedizin, die kennt ja, glaube ich, fast jeder im Saal. Da hatte man mal zu tun. Vielleicht muss man mal in die Notaufnahme oder irgendwas anderes hat irgendwie geklemmt und man hatte da zu tun. Aber das Rudolf-Zenker-Institut, das kennt vielleicht nicht jeder. Wo ist das? Was ist das? Wie groß ist das? Und dann erzählen Sie uns auch ein bisschen, was Sie machen. Nehmen Sie einfach, das funktioniert. Ja.
Zunächst einmal auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Das Rudolf-Zenker-Institut finden Sie auf dem Campus der Universitätsmedizin. Ihnen allen mögen die Kliniken bekannt sein, auf der Schillingallee 35 und quasi gegenüber befindet sich das Rudolf-Zenker-Institut, direkt von der Straße, nicht einsehbar, weil dazwischen das ein großes Institutsgebäude und ein sehr prominentes, nicht von der VIRO gebautes biomedizinisches Forschungszentrum und dort dahinter befindet sich unser Institut. Es ist ein vergleichsweise zu Deutschland sehr großes Institut für einen Lehrstuhl experimentelle Chirurgie. Das Haus hat etwa 4000 Quadratmeter auf drei Stockwerken verteilt und das Haus beinhaltet nicht nur den Lehrstuhl für experimentelle Chirurgie, sondern auch zwei Serviceeinrichtungen, von denen die gesamte Universitätsmedizin profitieren kann. Zum einen die Serviceeinrichtung Zentrale Versuchstierhaltung, und um die wird es jetzt heute und um die Nutzung von Tieren ja wesentlich auch gehen, und dann auch eine Serviceeinrichtung, die sich multimodale Kleintierbildgebung nennt. Mag sich jetzt nicht jeder was darunter vorstellen können, aber diese Serviceeinrichtung beinhaltet ein MRT, was Sie alle kennen und vielleicht auch schon drin lagen, und ein PET-CT und ein normales CT. Mit diesen Gerätschaften können wir wiederum Bildgebung bei Tieren machen. Mhm. Was machen?
Darf ich ja weiterreden? Ja, ich würde Sie gleich noch fragen, was machen Sie dort alles auf Ihren 4000 Quadrat?
Ja, wie will ich anfangen? Wir haben im Prinzip drei wesentliche Standbeine. Ein wesentliches Standbein ist einfach hochwertige Forschung zu machen. Als Ärzte und als Wissenschaftler in der Medizin sind eigentlich alle fokussiert und verfolgen das Ziel, die Versorgung ihrer Patienten zu verbessern. Und genau mit diesem Ziel ist die Hauptaufgabe oder das Hauptaugenmerk auch unserer Einrichtung, Krankheiten besser zu erkennen, besser zu verstehen und in der Konsequenz auch besser behandeln zu können. Und um das zu gewährleisten, nutzen wir eine Vielzahl von Methoden, und innerhalb dieses sehr breiten Methodenspektrums, das geht von der In-vitro-Untersuchung, also
In-vitro heißt?
Im Glas, im Reagenzglas, in der Petrischale, über Computersimulationen etc. und auch bis zum Tierversuch. Der Tierversuch stellt einen sehr wichtigen Baustein innerhalb diesem Methodenspektrum dar, aber auch im Vergleich einen relativ kleinen Anteil. Wann führen wir typischerweise Tierversuche durch? Dann, wenn wir beispielsweise die Erkenntnisse, die wir aus diesem Vorlauf in vitro, Computer, Literaturrecherche etc., wenn wir diese Erkenntnisse auf Gültigkeit überprüfen wollen, weil viele andere Methoden sind sehr viel einfacher aufgebaut, da können dezidierte einzelne Dinge untersucht werden, aber wenn dann die Frage sich ergibt, ob diese Ergebnisse auch im komplexen Organismus, in einem sehr ausdifferenzierten Organismus, bei intaktem Herz-Kreislauf-System, bei intaktem Immunsystem, bei intaktem Nervensystem, ob diese Ergebnisse noch immer reproduzierbar sind, genau in so einem Moment wird dann unter anderem beispielsweise der Tierversuch gewählt.
Mhm. Kommen wir noch ganz kurz, nur dass wir es einmal eingeordnet haben, Initiative Transparente Tierversuche. Was ist das für eine Initiative? Unter welchem Dach ist die und was Ihre Funktion ist? Sie sind da Vorsitzende.
Nicht ganz allein, meine Person, aber zusammen auch mit Herrn Professor Stefan Treue sind die Sprecher dieser Initiative. Warum? Ich vertrete in dieser Initiative die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, und Herr Treue als Leiter des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, was eine Leibniz-Einrichtung ist, also ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Er vertritt die Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Und beide quasi Einrichtungen, also DFG zusammen mit der Allianz in meiner und in Herrn Treues Person, haben eben diese Initiative ins Leben gerufen, weil die jetzt mittlerweile gut 2 Jahre sehr erfolgreich läuft. Und wenn Sie sich auch interessieren, liegen entsprechende Kärtchen hier vorne auch aus. Warum? Weil wir in der Wissenschaft durchaus erkannt haben, dass wir, und den Fehler schreiben wir uns selber zu, eventuell zu selten, zu wenig offen über Tierversuche gesprochen haben. Verständlicherweise eventuell, weil es ein emotionales Thema ist und weil es ein kontrovers diskutiertes Thema ist, weil man auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Die Wissenschaft hat sich da vielleicht in der Vergangenheit zu sehr immer zurückgezogen oder blieb im Elfenbeinturm. Das wurde erkannt, auch auf der Basis, weil wir sehen, dass Wissenschaftsfeindlichkeit da ist, dass zum Beispiel das Thema Tierversuche sehr emotional, oftmals sehr unsachlich, inkorrekt diskutiert wird. Und hier wollten wir mit dieser Initiative einfach den Bedarf aufholen, transparent informieren, am Dialog teilzunehmen, Diskussionen zu begleiten, aber sich auch innerhalb der Wissenschaft auszutauschen. Wie kann ich das gut machen? Welche Schwierigkeiten erlebe ich? Und vor allem bekannt machen, wo wir transparent aktiv werden. Klassischerweise ist jetzt zum Beispiel so eine Veranstaltung ein typisches Beispiel, wie sich eben auch Wissenschaft durchaus der Bevölkerung stellen soll, stellen muss, meines Erachtens, um einfach durch eine sehr sachliche, ausgewogene Diskussion zunächst einfach mal Information zu ermöglichen, damit Sie alle sich Ihr eigenes Bild machen können. Wichtig ist uns, dass dieses Ihre Meinung nicht auf Fehlinformationen und auf falschen Informationen beruht. Und daher sehen wir uns ebenso extrem motiviert, transparent uns darzustellen. Und diese Initiative ist deutschlandweit gestartet worden. Wir haben mittlerweile über 100 Unterzeichner, die sich eben diesen Zielen der transparenten Kommunikation, des Dialoges anschließen. Und es sind nicht nur Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, sondern auch große Pharmaunternehmen, BASF, Sanofi, Merck, aber auch Stiftungen, Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Immunologie, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie etc.
Gut, da setzen wir hier einen Punkt. Jetzt gehen wir einmal kurz raus aus der Universität und gehen ans LALF. Ich mag ja diese Abkürzung, das ist so ein schönes Wort, das gibt es ja so gar nicht. Nehmen Sie uns mal mit an diese Landesbehörde, bitte, Frau Dr. Hille.
Ja, ich bin also angestellt im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei. Die Tierklinik kennen sicherlich viele und dahinter befindet sich unser Amt, aber wir sind nicht nur in Rostock vertreten, wir haben also 16 Standorte quer über Mecklenburg verteilt. Weil unser Aufgabengebiet ja auch sehr weit gefasst ist, ist ja von der Tiergesundheit über die Pflanzengesundheit, Fischerei, Fischereiaufsicht, das ist alles bei uns ansässig. Wir haben
ungefähr. Was heißt das zum Beispiel? Können Sie mal so sagen, Sie machen zum Beispiel was ganz genau? Oder was Ihre Kolleginnen mache? Und Kollegen? Nein?
Ach so, naja, wir sind 330 Mitarbeiter und davon beschäftigen sich. Ich bin in der Abteilung Veterinärdienste. Da ist angesiedelt die Futtermittelüberwachung, die Tierarzneimittelüberwachung, der epidemiologische Dienst, also alles, was mit Seuchen zusammenhängt. Der lebensmittelhygienische Dienst. Wir haben einen großen Labortrakt, in dem ganz viele Proben untersucht werden. Wir untersuchen pro Jahr ungefähr 500.000 Proben von Tieren auf Tierseuchenerreger. Wir untersuchen Proben, Kosmetikproben, Lebensmittelproben. Das sind wir ungefähr so bei 6.000 Proben pro Jahr, die auf Schadstoffe, auf Salmonellen und verschiedene andere Sachen untersucht werden. Und wir sind also auch von der Ausbildung her weit gestaffelt. Da, wo ich bin, natürlich ganz viele Tierärzte, weil wir uns ja mit der Tiergesundheit beschäftigen und ich speziell bin für den Tierschutz zuständig, dadurch auch genehmigende Behörde für alle Tierversuchsanträge, die von den Universitäten gestellt werden, darüber hinaus aber auch noch für die Tierheime, wenn Anträge gestellt werden auf Förderung, dass wir dann dafür zuständig sind, um rauszufahren, dass das alles tierschutzgerecht, die Maßnahmen tierschutzgerecht umgesetzt werden. Das ist so mein Aufgabengebiet. Und ich glaube, viele, die angeln, die werden unsere Fischereiaufseher kennen, die nicht gerade geliebten. Aber wir machen ganz viel Überwachung eben auch. Das ist so unser Part.
Ja, können Sie vielleicht schon an dieser Stelle erklären, wann kommen Sie ins Spiel beim Thema Tierversuch? Kommt man an Ihnen vorbei?
Nö. Ich sage immer, ich bin der Spielverderber dann letztendlich von den Wissenschaftlern. Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass wenn im Rudolf-Zenker-Institut überlegt sich jemand, ich könnte doch mal darüber forschen. Dann muss er einen Tierversuchsantrag stellen. Der Tierversuchsantrag ist sehr umfangreich, kann sich auch jeder im Internet angucken. Es gibt ein Serviceportal MV, da ist der Tierversuchsantrag auch abgebildet, also den können Sie sich angucken. Da sind so etwa 50 Fragen zu beantworten. Und das Erste, was ein Wissenschaftler beantworten muss, ist, dass der Tierversuch unerlässlich ist. Das heißt, dass er uns nachweist, es ist noch nicht geforscht auf diesem Gebiet, es hat noch niemand diese Forschung vorangetrieben. Ich möchte gerne auf Grundlagenforschung, meinetwegen auf irgendeinem Gebiet der Krankheit bei Menschen, was jetzt noch nicht erforscht worden ist, wo es noch keine Medikamente gibt, da möchte ich forschen. Da muss er uns die Unerlässlichkeit darstellen und wenn die dargestellt ist, muss er sagen, was will ich genau machen, an welchen Tierarten will ich es machen, welches Modell will ich anwenden, wie ist die Übertragbarkeit auf den Menschen, was ja immer mal wieder auch angezweifelt wird von ganz vielen Tierversuchsgegnern. Er muss seinen Tierversuch aus der ethischen Sicht abwägen, denn wir dürfen nicht vergessen, es sind Organismen, es sind Wesen, die für uns letztendlich sterben. Nicht alle, aber ein Großteil. Und also es kommt auch keiner an mir vorbei, aber wo wir gerade auch bei Tierversuchen sind, würde ich einfach mal auch sagen, wann fängt ein Tierversuch an für Sie? Fängt der an?
Das hätte mich auch noch interessiert. Also wo geht das los? Also
ja, wo geht was es ist los? An? Es geht zum Beispiel los, jemand sagt, ich will jetzt wissen, wie entwickelt sich die Wolfspopulation, ich muss die besendern. Da fängt ein Tierversuch an. Oder ich will wissen, wo ziehen die Fische hin? Ich besende die Fische, das ist ein Tierversuch. Oder die Uni sagt, wir haben hier ganz viele junge Ärzte, die wollen eine ganz bestimmte, ganz komplizierte Operationsmethode lernen. Ja, auch das ist ein Tierversuch. Also der Tierversuch fängt nicht an, indem man Tiere, ich sag mal, quält, sondern es fängt ganz, ganz viel früher an. Und da ist die Gesetzgebung doch sehr streng bei uns. Wir müssen uns ja, es gibt die europäische Richtlinie, die den Tierversuch festlegt und die sagt ganz eindeutig, alles, was über einen Kanülenstich hinausgeht, nach guter veterinärmedizinischer Praxis, ist ein Tierversuch. Und selbst wenn ich zwei Blutproben bei einem Tier nehme, ich meine, wir haben ja nicht bloß bei Mäusen Tierversuchen, aber selbst wenn ich eine Blutprobe mehr nehme, ist das ein Tierversuch.
Das nehmen wir mal so mit. Wo fängt es an? Dann haben wir schon mal eine gute Einordnung. Ich würde gerne noch Herrn Fischer hier mit ins Boot holen. Zuallererst an der Uni Hautklinik, habe ich ja schon gesagt, aber Sie sind Medizinethiker, arbeiten in der Fachgruppe Tierschutz der UMR. Wann kommen Sie ins Boot sozusagen bei diesem Thema?
Bei diesem Thema bin ich tatsächlich, obwohl ich an der UMR bin, näher an Frau Hille als an Frau Vollmer, weil es im Rahmen an dieser Genehmigungsverfahren von Tierversuchen eine Tierversuchskommission gibt, die die Behörde berät, weil die Behörde allein nicht den Sachverstand hat, alle Bereiche eines Tierversuches aus sich heraus abzudecken. Und dann werden Mitglieder dieser Tierversuchskommission aus verschiedenen Fachbereichen berufen und beraten die Behörde dabei, ob ein gewisser oder ob der vorliegende Tierversuch genehmigungsfähig ist oder nicht aus Sicht der Kommission. Und in dieser Kommission vertrete ich den Bereich der Medizinethik.
Das heißt, Sie wegen so wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, der da versprochen wird, sozusagen gegen ethische Fragen sozusagen ab. Erklären Sie mal, wie läuft Ihre Beurteilung, wenn Sie die Behörde beraten?
Ich muss das gar nicht gegen ethische Fragen abwägen. Der ganze Abwägungsprozess, das ist die Ethik. Die Ethik ist ja ein Teilbereich der Philosophie, also man kommt von der praktischen Philosophie und vielleicht sollte man das auch mal sagen, was die Ethik nicht ist. Also die Ethik ist jetzt nicht die Moralpolizei, die jetzt moralische Monster jagt, noch ist sie irgendeine moralische Instanz, die Ihnen jetzt, oder ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was richtig oder falsch ist, ich interessiere mich dafür, was in bestimmten Kontexten richtig oder falsch ist, besonders dann, wenn Werte, die meisten teilen, in Konflikt miteinander geraten und das ist beim Tierversuch genau der Fall. Wenn wir auf der einen Seite haben unser Interesse daran, Lebewesen, leidensfähigen Lebenswesen, keine Schmerzen, kein Leid, kein Schaden zuzufügen und auf der anderen Seite so eine mitmenschliche Fürsorgepflicht haben, die uns antreibt, denen zu helfen, denen es nicht gut geht, dann haben wir zwei Werte, hinter denen wir stehen, und jetzt kommen die in Konflikt, weil wir das eine nicht ohne das andere haben können. Und das, dann beginnt die Ethik, also die Reflexion darüber, was eigentlich unsere moralischen Sitten sind und wie wir mit Hilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse schauen können, den besten Weg zu finden, oder es bleibt ja ein Dilemma, den am wenigsten schlechten Weg.
Dieses Dilemma kommen wir nachher bestimmt noch öfter nochmal drauf. In der Fachgruppe als Ethiker haben Sie, ich sage jetzt mal, eine Stimme, oder wie stelle ich es mir vor? Es sind ja viel mehr beteiligt sozusagen innerhalb
der Tierversuchskommission.
In der Tierversuchskommission.
Ja, da hat jeder im Endeffekt eine Stimme. Es wird mal mehr, mal weniger stark diskutiert. Und dann geben wir unser Votum ab.
Gut, jetzt habe ich Sie alle ein bisschen ins Boot geholt. Ich mache das nachher die Runde auch gleich auf für Ihre Fragen, weil ich bin so ein bisschen berufsneugierig und deswegen habe ich immer viele Fragen, aber viel lieber hätte ich natürlich Ihre Fragen dazu. Geben Sie mir gerne ein Zeichen. Ich würde nur noch mal, wir hatten ja schon gesagt, was ist ein Tierversuch? Das ist ja schon mal ganz wichtig, um einzusortieren, worüber wir sozusagen reden. Und Sie haben auch schon was Wichtiges gesagt, Frau Dr. Hille. Es ist immer dieses Kriterium, dass es unbedingt notwendig sozusagen ist, dass dieses gemacht wird. Man darf gar keinen Tierversuch machen, bevor man bei Ihnen war. Also das muss alles vorher passiert sein. Man kann nicht sagen, oh, ich habe da was getestet oder so. Das ist wirklich im Vorfeld alles zu klären.
Ja, und wenn Sie es nicht machen, dann kriegen Sie Ärger.
Ärger heißt, dass es, da gibt es auch saftige Bußgelder? Nee, oder wie ist das?
Ein Straftatbestand.
Ne?
Ja. Also da die Regeln sind wirklich sehr eng gefasst und jeder, der sich im Tierversuchswesen auffällt, weiß, dass er sich in einem ganz besonderen Rechtsrahmen befindet. Und ich kann jetzt nur für Mecklenburg-Vorpommern sprechen, dass das wirklich so gut geregelt ist oder von den wissenschaftlichen Einrichtungen sich an alle Vorschriften gehalten werden. Wir, wie gesagt, wir diskutieren die Genehmigungen in der Tierversuchskommission. Da habe ich keine Stimme. Ne? Die Stimme haben die Mitglieder der Tierversuchskommission. Mhm. Und bei mir ist das so, dass ich, es gibt natürlich auch mal jemand, der sagt, nee, da bin ich jetzt für diesen Antrag bin ich jetzt nicht. Ihr konntet mich auch nicht überzeugen, die anderen Mitglieder. Und wir sind ja sechs ordentliche Mitglieder, sage ich immer, und sechs unordentliche, also sechs Vertreter. Und so, dass also immer mindestens sechs da sein müssen. Und wenn es da pari pari sein würde, würde ich nie die Genehmigung für diesen Antrag geben, sondern würde dem Antragsteller immer die Möglichkeit, seinen Versuch nachzubessern, damit wir ihn auch für vertretbar halten und für unerlässlich halten. Und dann bekommt er ja seine Genehmigung. Und so wie er die Genehmigung in der Hand hat, dann ist festgelegt, wo er die Tierversuche durchführt, mit wie vielen Tieren er sie durchführt und wie lange er sie durchführt. Ein Tierversuch darf maximal 5 Jahre dauern. Also ich kann jetzt nicht anfangen und sagen, in 20 Jahren bin ich dann mal fertig. Also der Umfang muss schon so sein, dass er in 5 Jahre reinpasst. Das wissen auch die Wissenschaftler alle, sodass der Umfang auch in 5 Jahren, sage ich mal, zu erledigen ist. Wichtig ist noch, wenn ich die Genehmigung erhalte und ich habe in meinem Tierversuchsantrag den Ablauf festgelegt, also das Versuchsdesign festgelegt, und ich sage jetzt, nee, jetzt habe ich da irgendwo, hat jemand andere was anderes rausgekriegt, also das ist jetzt besser, wenn ich jetzt die Blutentnahme nicht von der linken Halsvene, sondern von der rechten Halsvene nehme. Das muss er bei mir anzeigen, wenn er das so explizit im Antrag festgelegt hat. Ich übertreibe einen jetzt ein bisschen, aber einfach, um das mal zu verdeutlichen, dass alles das, was in der Genehmigung steht oder alles, was in dem Antrag steht, genehmigt worden ist, genauso muss es durchgeführt werden. Und wenn es irgendeine Änderung gibt, muss das über den Tierschutzbeauftragten der wissenschaftlichen Einrichtung, und eine wissenschaftliche Einrichtung, die Tierversuche macht, darf ohne Tierschutzbeauftragten nicht arbeiten, wird über den Tierschutzbeauftragten, das ist die erste Instanz, die das prüft, ist das wirklich jetzt notwendig, ne, dass wir das ändern, wird es dann an uns weitergeleitet und ich entscheide dann, ja, das können wir so machen. Und wenn jetzt einer sagt, ich bräuchte vielleicht dann statt der genehmigten 25 Tiere noch 5 dazu, dann ist das schon wieder genehmigungspflichtig und dann kommt wieder die Kommission ins Spiel und dann wird das nochmal in der Kommission beraten, warum will er jetzt fünf Tiere mehr haben. Und alles das muss eben bei uns angezeigt werden und ist entweder Anzeige- oder genehmigungspflichtig. Und wenn er das nicht tut, wenn er jetzt, sage ich mal, er hat jetzt 150 Tiere genehmigt gekriegt, nach 5 Jahren zähle ich nach, jedes Jahr muss er seine Tierversuchszahlen melden, die er verbraucht hat. Und dann sehe ich, da sind 160 verbraucht, dann ist er schon in dem Gebiet, dass er eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, weil er ja nicht entsprechend der Genehmigung gehandelt hat. Und deswegen ist das immer ganz wichtig, dass man das alles anerkennt. Also wenn 150 Tiere genehmigt sind, darf ich auch nur 150 nehmen. Und wenn ich mehr haben möchte, muss ich das der Behörde anzeigen.
Und das wäre auch das sind Bundesgesetze, ne? Das ist auch vielleicht nochmal wichtig. Also das wäre in NRW, in Bayern oder wo auch immer nicht anders.
Das ist europaweit.
So. Wir haben eine Richtlinie, die ist umgesetzt in deutsches Recht, im Tierschutzgesetz, in der Tierschutzversuchsverordnung und letztendlich auch in der Meldeverordnung, weil jeder Wissenschaftler muss ja jährlich seine Versuchszahlen melden. Und da sind die Regularien in MacPom genauso wie in Bayern oder Baden-Württemberg oder sonst wo.
Und Sie müssen auch mal mit Besuch einfach so rechnen, angemeldet, unangemeldet, wie ist es?
Ja, also das wollte ich auch gern noch ergänzen. Also das ist noch überhaupt nicht die ganze Geschichte. Wenn ein Versuchsvorhaben genehmigt wird, unterläuft es unterschiedlichsten Kontrollen. Es gibt interne Kontrollen und externe Kontrollen. Externe Kontrollen erfolgen sowohl von der Behörde, aber insbesondere vom Veterinäramt, vom Amtstierarzt, der jederzeit unangemeldet kommen kann und überprüft, ob das, was genehmigt wurde, wie Frau Hilles sagt, auch in der Tat so vor Ort umgesetzt wird. Interne Kontrollen erfolgen unter anderem durch den Tierschutzbeauftragten, der auch überprüft, ob die Versuchsvorhaben so wie genehmigt durchgeführt werden und zusätzlich noch die Kontrolle auch der einzelnen Personen wiederum ihrer Tiere gegenüber, nämlich eine tägliche Inspektion, was den Gesundheitszustand angeht. Also wenn Sie vielleicht einfach mitnehmen, wenn das für Sie neu ist, der deutsche bzw. europäische Tierschutz ist ein wohl am besten und am ausgeklügelsten und wohl ein am umfassendsten im juristischen Regelwerk niedergelegtes Konstrukt. Das ist auch richtig so, auch wenn uns oftmals diese Bürokratie, die ja sowohl die Behörde quält als auch den Wissenschaftler quält. Aber ich denke, es sind nahezu keine Schlupflöcher mehr. Ansonsten wird wirklich auch mit Ordnungswidrigkeiten und entsprechenden Strafmaßen gehandelt.
Brille, vielleicht nehmen Sie uns nochmal so in die Zahlenwelt mit. Wir haben jetzt gesagt, Tierversuch, was hat das für eine Dimension, das ist auf Ihrem Tisch ein Thema, klar, aber wie viele Tierversuche gibt es denn so in Mecklenburg-Vorpommern in einem durchschnittlichen Jahr vielleicht?
Also wir genehmigen in der Regel so 60 bis 70 Vorhaben. Wir haben ja mehrere wissenschaftliche Einrichtungen und nur in einer wissenschaftlichen Einrichtung darf ein Tierversuch durchführen. Also wenn einer von Ihnen jetzt meint, ich möchte jetzt auch mal was machen, nein, also als Privatperson geht das nicht, weil die Regularien eben so sind, wie ich sie schon angeschnitten hatte. Und das sind so ungefähr die Zahlen, in denen wir uns bewegen. Als, ich sag mal, Besonderheit in Mecklenburg-Vorpommern, denke ich mal, ist noch, dass wir ganz viel Forschung auch Tier-Umwelt-Aktionen machen. Das ist das, was ich meinte mit den Besenderungen von Fischen, dass wir also Wildtiere auch mit in den Tierversuchen haben, sprich Wolf, und wir auch mit einer wissenschaftlichen Einrichtung, die nur um Tiere, Tierforschung, alles was Impfstoff und so weiter anbelangt, kümmert. Da sind wir, wie gesagt, so, und das schwankt mal um 5 plus, 5 minus, aber, ne? Und wir müssen immer daran denken, es sind dann nicht 50 oder 60 Vorhaben, die umgesetzt werden, weil wir haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Wenn ich es heute genehmige, ist die Laufzeit von 5 Jahren. Dann letztendlich.
Weil es bedarf ja auch noch einer Vorbereitung, um dann in den Tierversuch zu starten. Sie können ja nicht vorher schon das anarbeiten, sondern nee, Sie brauchen die Genehmigung in der Tat vorher.
Sie müssen ja wissen, darf ich überhaupt, ne? Und jetzt geht es um Mäuse, aber es geht ja auch um landwirtschaftliche Nutztiere, ne, um Schweine, um Rinder, und das braucht dann auch natürlich ein bisschen Vorlauf. Und ich sag mal, die Experimente, der Tierversuch, oder wenn wir jetzt Versuche an den Tieren, ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was letztendlich diese ganze Laufzeit auch ausmacht. Ne? Da kommt die Auswertung hinterher, da kommt Labor hinterher, da kommen ja so viele Sachen dann noch hinterher. Und wenn ein Tierversuch abgeschlossen ist, hat der Leiter des Tierversuches mir den Abschluss zu berichten quasi, und mit allen möglichen Vorkommnissen, die da gewesen sind, weil ja jeder Tierversuch auch nach Schweregrad eingeordnet wird. Es gibt ja geringgradige oder gering belastende Tierversuche, mittel- und schwere Tierversuche, entsprechend dem, was geforscht wird. Und das muss mir dann mitgeteilt werden. Und dann habe ich dann immer noch die Handhabe, wenn ich dann sage, so auf diesem Gebiet ist ein Tierversuch, der mittelbelastend eingeschätzt worden ist, aber anhand der Verluste, die gewesen ist, müsste man den Schweregrad hochsetzen. Kann man das, oder nutzt man das dann quasi für die nächsten Beurteilungen und auch für die nächsten Festlegungen, für die Versuche, die dann eingereicht werden.
Mhm. Wenn wir nochmal schauen, Frau Dr. Farmer, die Tierversuche durchzuführen, da lese ich im Vorfeld, was ich so gelesen habe, immer 3R-Prinzip. Eigentlich müsste man das, glaube ich, ins Englische holen, weil es 3 englische R sind sozusagen. Wofür steht das, und was ist dieses Prinzip, was ja letztlich auch bei Ihnen im Institut Anwendung findet?
Ja, also nicht nur bei mir am Institut.
Aber auch da.
Das ist ein sehr altes Prinzip, das ist 1959 entwickelt und veröffentlicht worden. Diese 3 R's stehen für Replacement, Reduction, Refinement, im Deutschen der Ersatz, die Reduktion und die Verbesserung. Was verfolgt dieses Prinzip? Man muss sagen, dass dieses 3R-Prinzip ein ganz zentraler Leitgedanke in der EU-Direktive, aber auch damit im nationalen und deutschen Tierschutzgesetz ist, auch für uns alle als Wissenschaftler der zentrale Leitgedanke, auch gesetzlich im Prinzip verfolgt, weil wir nur an Tieren arbeiten dürfen vom Gesetz her, wenn es keine entsprechende valide, aussagekräftige, tierfreie Alternativmethode gibt, also Replacement, also ich darf gar keinen Tierversuch machen, wenn eine entsprechend, nochmal aussagekräftige, entsprechend identisch valide Alternativmethode vorhanden wäre. Reduction bedeutet, ich darf nur so viel Tiere wie nötig, andersrum immer, so viel Tiere wie möglich und so viel Tiere wie nötig machen, also eine Maximierung der Minimierung von Versuchstieren, und das Entscheidendste aus unserer Sicht als Wissenschaftler, da wir speziell in der Grundlagenwissenschaft sehen, dass Tierversuche auf absehbare Zeit nicht ersetzbar sind und wir auf Tierversuche auch in bestimmten Bereichen aus meiner Sicht auch gar nie verzichten werden können, sind wir angewiesen und haben die höchste Verantwortung dafür, für die Tiere, die dann im Tierversuch eingesetzt werden, die Bedingungen zu optimieren. Und das wiederum ist das Refinement, also die Verbesserung der Versuchsbedingungen, der Haltungsbedingungen, der Versuchsanordnungen, viele Dinge, auch der Methoden und Technologien, die eingesetzt werden, die immer feiner sind, die immer aussagekräftiger sind. Und mit all diesen Maßnahmen zum Refinement kommt es auch indirekt zur Reduktion von Versuchstieren. Ich darf Ihnen ein simples Beispiel geben. Sie können beispielsweise mit bildgebenden Verfahren Tiere wiederholt über einen längeren Zeitpunkt untersuchen. Wenn Sie eine andere Methode, eine deutlich invasivere Methode einsetzen würden, dann müssten Sie zu jedem Zeitpunkt neue Tiere nutzen. Also allein durch die Anwendung von nicht-invasiven Verfahren, die eben am Tier wiederholt, am selben Tier wiederholt eingesetzt werden können, können sie Tiere sparen. Und die Technologien sind natürlich so rasant, also wenn man beispielsweise an die Bildgebung denkt, dass so viel mehr Information durch diese verfeinerten, hochauflösenden Verfahren, komplexesten Technologien pro Tier erzielt werden können, was wiederum eben auch indirekt zur Reduktion führt. Aber Plädoyer einfach für Refinement, das fängt an der Qualifikation des Wissenschaftlers an, je besser ich ausgebildet bin, das könnte man vielleicht noch ergänzen, also es darf per se nicht jeder einen Tierversuch machen, wie Frau Hede.
Also braucht man einen Fachkunde, einen Sachkundenachweis, verschiedenster.
Wir brauchen umfängliche Fachkunde, aber auch die Einrichtung, wo Tierversuche durchgeführt werden, braucht die bestimmten personellen, logistischen, technischen Voraussetzungen und vor allem hochqualifiziertes Personal, was für die Pflege der Tiere auch zuständig ist.
Mhm. Dr. Fischer, ich stelle mir vor, jetzt kommt da eine Idee aus der Wissenschaft, wir würden dieses oder jenes gerne untersuchen, um zum Beispiel eine Erkrankung besser zu verstehen. Das ist jetzt ja nicht einfach nur so ein Antrag, wo einer schreibt, da geht es um so viele Tiere und so, sondern Sie müssen sich ja auch da fachlich also sehr reinknien. Und die Palette, kann ich mir vorstellen, ist auch sehr groß. Also das geht vielleicht von Tumorgeschichten bis in ganz andere Bereiche, in neurologische Bereiche vielleicht hinein. Wie leistet man das? Das ist das ein Ehrenamt neben Ihrer Tätigkeit an der Haut, wie sortiere ich das ein? Sie brauchen da ja auch richtig Zeit für.
Also ja, es ist ein Ehrenamt und einer alleine kann es nicht leisten. Das ist ja auch die Idee, warum man so eine Kommission interdisziplinär besetzt, dass sie Experten auf allen Gebieten haben und ich kann sagen, von der Philosophie kommen. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, ich bin da der Einzige mit dem geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Alles andere sind naturwissenschaftliche Experten und Mediziner, Tierärzte, bin ich auf meine Kollegen in der Kommission angewiesen, die mir das ein oder andere auch nochmal erklären. Genauso wie Kommissionsmitglieder darauf angewiesen sind, dass diejenigen, die für die Statistik zuständig sind, sich den Statistikteil nochmal genauer anschauen und sagen, hey, Moment, das funktioniert so nicht. Oder vielleicht noch produktiver zu sagen, vielleicht wenn der Antragsteller die Fragestellung etwas ändert, können wir mit weniger Tieren ein ähnliches Ergebnis haben. Also jeder in der Kommission hat so sein Aufgabenfeld und unterstützt die anderen daran. Und ich bin der am meisten auf die Unterstützung der anderen angewiesen ist, weil ich mich mit dem Teil beschäftige, wo der Antragsteller selbst nochmal abwägt, nochmal erklärt, warum er oder sie, also der Antragstellerin, glaubt, dass in seinem Antrag der potenzielle Nutzen für die Wissenschaft höher ist als der reale Schaden, den er dadurch bei den Tieren verursacht.
Darf ich da eine kurze Ergänzung noch machen? Klar. Mit dem novellierten Tierschutzgesetz hat die Behörde auch die Möglichkeit, wenn eben, wie Tobias richtig sagt, die Expertisen nicht umfassend in der Kommission abgedeckt sind, auch externe Gutachten noch zuzuholen. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen deutschlandweit, speziell von NRW ausgehend, übergeordnete Tierschutzkommissionen einzusetzen, die sich beispielsweise für sehr seltene oder seltenere Tierversuchsanträge besonders kümmern, mit dem Stichwort zum Beispiel Tierversuchsvorhaben im Primaten oder Tierversuchsvorhaben zu seltenen Erkrankungen, also wo eine ganz spezifische Expertise notwendig ist, wo dann eben so übergeordnete Kommissionen angefragt werden, wo ich beispielsweise eben auch schon tätig war und meine Expertise einbringen konnte.
Jetzt schaue ich mal in die Runde. Gibt es schon Fragen aus der Runde? Dann wird das Mikro sich zu Ihnen bewegen. Da kommt es schon.
Dr. Horst Unwold, früherer Amtstierarzt in Frankfurt am Main, aber wieder zurück in der alten Heimat. Nach einer jugendlichen Ostseeflucht, der als Warnemünder Tierarzt, als Rostocker Tierarztsohn nicht Veterinärmedizin, Medizin oder Biologie studieren konnte. Meine erste kurze Frage, ich habe natürlich einen Bauch voll, aber ihr seid alle mit dran. Die banale Frage zunächst. Wer ist Genehmigungsbehörde für den Tierversuchsantrag eines Forschers? Der antragstellende Forscher, der wird natürlich zunächst sicher auch in Mecklenburg und in Rostock von dem Tierschutzbeauftragten beraten. Und der hat sicher den ersten Blick auf einen sachlich, medizinisch, biologisch, pharmazeutischen oder sonstigen Antrag, den auf Sinngehalt, vor ethischen Fragen natürlich, als Sachverständiger. Die Tierschutzbeauftragten sind meistens Mediziner oder Veterinärmediziner. Wer ist Genehmigungsbehörde von Tierversuchseinrichtungen? Wer ist das hier jetzt in MV?
Genau.
Genehmigungsbehörde, Ministerium, das kein Regierungsbehörde, oder sind das die Veterinärämter, die ja
selbst... Wir fragen Frau Dr. Hille, sie weiß das.
Ja, wer ist das?
Also Genehmigungsbehörde sind tatsächlich wir, das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei. Wir sind Genehmigungsbehörde. Ich bin keine Vollzugsbehörde.
Ich bin... Also es muss unterschieden, muss unterschieden werden zwischen der Genehmigungsbehörde und dem Veterinäramt. Das Veterinäramt ist, wenn Sie so wollen, die von Ihnen benannte Vollzugsanstalt, also die kontrolliert. Im LALF liegt lediglich die Zuständigkeit, was die Genehmigung angeht.
Ist in Hessen ein bisschen anders, aber gut.
Wir haben auch keine Regierungspräsidium, genau. Wir haben das ein bisschen schlanker organisiert. Wir sind ja auch nicht so viele. Da ist eine Frage.
Ein Punkt ist noch angesprochen worden mit dem Tierschutzbeauftragten.
Selbstverständlich. Also es gibt auch natürlich selbstverständlich an der Universität, das können Sie viel besser erzählen, es gibt eine Tierschutzbeauftragte. Wir haben auch jemanden da, weil sie heute nicht hier sein kann, weil sie im Urlaub ist, aber wir haben auch jemanden da.
Also Einrichtungen müssen, wie Frau Hille eben sagt, auch laut Gesetz einen Tierschutzbeauftragten oder mehrere. Das hängt von der Größe der Einrichtung dann. Das ist jetzt dann in dem Fall auch nicht das Institut, sondern wir sprechen dann von der Einrichtung Universitätsmedizin beispielsweise oder Universität Rostock oder Agrarwissenschaftliche Fakultät. Und auch so halten wir jetzt hier an der Universitätsmedizin Rostock 3 Tierschutzbeauftragten vor, und unter anderem sitzt im Auditorium ein Tierschutzbeauftragter, der, auch wenn Fragen an ihn da sind, er gerne sicherlich beantworten wird, was sein Aufgabenspektrum ist. Aber wie Sie richtig gesagt haben, ein Wissenschaftler nimmt zuerst mit seiner wissenschaftlichen Idee, mit der gedanklichen Ausarbeitung, mit vielleicht auch schon einer ersten schriftlichen Ausarbeitung Kontakt üblicherweise mit dem lokalen Tierschutzbeauftragten auf, der begleitet intensivst, sehr, sehr positiv, gibt viele Hinweise, weil er natürlich auch sehr, sehr viele Anträge sieht, auch die ganzen Fehler und Dinge, die man da in so einem Antrag falsch machen kann, gibt Hinweise und führt dann sicherlich auch den Antragsteller und den Antrag zu einem Niveau und zu so einer hohen Qualität, dass in der Konsequenz ein Großteil der Anträge angenommen und genehmigt werden, oftmals mit sehr vielen Rückfragen, die noch von Seiten der Behörde gestellt werden. Aber ich spreche das so deswegen aktiv an, es existiert einfach der Mythos, dass einfach von den Tierschutzorganisationen oder von den Tierversuchsgegnern, dass einfach alle Tierversuchsanträge einfach genehmigt werden. Das kann man so nicht sehen.
Sagen Sie mal, Frau Hille, wie ist es denn? Also wie ist die Qualität wirklich so hoch? Und wenn ja, trotzdem, Sie müssen nachfragen, aber alles geht auch nicht durch? Oder wie
nee,
ist
nee,
das?
Nee, es geht nicht alles durch. Aber einmal noch mal ganz kurz.
Antrag gestellt und abgelehnt. Wie ist das Verhältnis hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern?
Möchte ich nachher drauf eingehen, also komme ich noch drauf, ich möchte bloß noch sagen, weil Sie sagen, Tierschutzbeauftragte sind Mediziner oder sowas. Gesetz sagt ganz klar, Tierschutzbeauftragter ist ein Tierarzt und in Ausnahmefällen kann ein anderer Naturwissenschaftler den Posten ausführen. Deswegen Tierschutzbeauftragter, sagt das Gesetz, muss eine veterinärmedizinische Ausbildung haben. Das einfach nur nochmal dazu, um das jetzt nochmal auch klarzustellen. Quote von den Abgelehnten,
Geschätzt, es genügt uns geschätzt.
10%?
Einer von 10?
Ja, ungefähr. So, und wenn ich...
Einer von 10 wird abgelehnt, so sagte Frau Hillegen.
So, aber ne, der Antragsteller hat dann aber auch verwaltungsrechtlich die Möglichkeit, ihn so nachzubessern, dass er dann genehmigt wird. Ne? Also wir haben in den Kommissionssitzungen dann wirklich, dann, dass man sagt, er ist in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig, also kann nicht genehmigt werden. Und dann ist es am Antragsteller, der sagt, ich ziehe den ganzen Antrag erstmal zurück, überarbeite den und gebe den erneut wieder in die Kommission und an die Behörde. Und das,
ja. Jetzt war dort eine Frage. Kann das Mikro sich einmal...
Ja, ich würde ganz gerne mal etwas über die Tiere selbst erfahren wollen. Also wie leben die? Gibt es da irgendwelche Grenzen an Leid, die Tiere erdulden müssen? Oder gibt es da einfach kein Limit sozusagen? Kann man die dauerhaft an irgendeinem Leitpunkt halten, ne, wenn die Erkenntnisse sehr vielversprechend sind? Und gibt es irgendwie für Tiere, die Tierversuche überleben, gibt es da für die danach irgendwie eine Chance auf besseres Leben oder bleiben die ewig ein Tier für Versuche? Ja, das waren so, also dass wir nochmal ein bisschen über die Tiere selbst reden.
Ja, ich würde sagen, die sind bei Ihnen, die Tiere.
Also, fangen wir mal ganz vorne an. Ich fange ganz aktiv bei Mythen an und würde die gern ausräumen. Es sind keine Tiere, die aus der freien Wildbahn eingefangen werden. Üblicherweise von den etwa 2,5 Millionen Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke jährlich in Deutschland genutzt werden, sind per se schon mal 80% Mäuse. Und ich bleibe jetzt mal ein bisschen aktiv bei dem meistverwendetsten Tier, der Maus. Die kommen klassischerweise von lizenzierten Züchtern. Eine Zuchtgenehmigung für Tiere für wissenschaftliche Zwecke haben. Dann sind die Tiere bei den Einrichtungen. Die Einrichtungen können auch nur die Tiere beziehen, wenn die Einrichtungen, wie jetzt zum Beispiel unser Institut, eine Genehmigung sowohl für die Haltung hat. Gegebenenfalls können wir aber auch eine Genehmigung für weitere Zucht dieser Tiere erwerben. Im konkreten Fall hat das Rudolf-Zenker-Institut beispielsweise die Paragraph 11-Genehmigung ist es für Zucht und Haltung von gewissen Nagetieren, aber auch für die Haltung von Großtieren wie Schwein und Schaf. So, wenn die Tiere bei uns sind, unterliegen sie ganz spezifischen, auch wiederum rechtlich kleinsteilig vorgegebenen Regeln hinsichtlich Käfiggröße, Raumgröße, Beleuchtung, Geräuschbelastung im Raum, Futter, Wasser zur Verfügung stellen. Das ist alles keiner Willkür unterlegen, sondern gesetzlich vorgeschrieben und auch derart ausgetüftelt, dass man durchaus von einer tierartgerechten Haltung sprechen kann, was zusätzlich, und das entspricht auch wiederum diesem ethischen Leitgedanken im Tierschutzgesetz, bemühen wir uns, die Umgebung des Tieres möglichst kognitiv anreizend zu gestalten. Also Tiere, beispielsweise Mäuse, sind Fluchttiere. Sie lieben es, sich zu vergraben, Unterschlupf zu finden, und all diese Dinge werden auch im Käfig vorgehalten von Nestmaterial, Häuschen und derartiger Dinge. Das nennt man im klassischen Sinn bei uns Enrichment, also wir bereichern die Umgebung des Tieres, dass das zum einen sozialen Kontakt innerhalb der Gruppe hat, also wir halten, wenn es möglich ist, nie Tiere in Einzelhaltung, weil das einfach einer sozialen Isolation entsprechen würde und wirklich speziell auch für große Tiere wie Schaf oder Primat zum Beispiel wirklich der schwersten Belastung entspricht, soziale Isolation. Aber auch die Mäuse halten wir vom Wurf her in der Gruppe, wenn es das Versuchsvorhaben zulässt, also sodass auch soziale Interaktion möglich ist. Die Wiederverwendung, das Tier wird dann dem Versuchsvorhaben unterzogen und es kann nicht eindeutig beantwortet werden dahingehend, je nachdem, ob das Versuchsvorhaben ein Wiedererwachen des Tieres beinhaltet, weil man beispielsweise das Tier chronisch in der Entwicklung der Behandlung der Erkrankung beobachten möchte. Aber meistens sind die Versuchsvorhaben so konzipiert, dass wir über den reinen Verlauf des Tieres einfach ja molekular, biochemisch, physiologisch, pathophysiologisch weitere Analysen anschließen, die uns mehr Detailkenntnisse erlauben. Und in der Konsequenz sind sehr, sehr viele Versuchsvorhaben so, dass das Tier am Ende des Versuchsvorhabens in tiefer Narkose euthanasiert wird, also getötet wird, um dann weiterführende Analysen durch entnommene Organe, durch entnommenes Blut, durch entnommenes Gewebe zu ermöglichen. Weil auch hier einfach der Leitsatz gilt, maximal viel Information aus einem Tierexperiment zu ziehen. Ganz anders oder relativ anders verhält es sich bei Großtieren, also speziell den Primaten und Hunden und Katzen. Hier möchte ich aber einfach mal ein Verhältnis einbringen von den 2,5 Millionen pro Jahr für wissenschaftliche Zwecke genutzten Tiere, nehmen Hunde, Katzen und Primaten etwa 0,1 bis 0,05% aller genutzten Tiere ein. Also das sind ganz geringe Zahlen. Und bei diesen Tieren wird versucht, wenn es das Versuchsvorhaben ermöglicht, mit Abschluss des Versuchsvorhabens, wenn das Tier zum Beispiel von 3 unabhängigen Veterinärmedizinern ein Gesundheitszeugnis ausgestellt bekommt, dass beispielsweise der Hund dann über einen Laborbeagle-Verein oder sonstige Organisationen durchaus auch an private Haushalte verschenkt wird. Das ist bei Hunden absolut das Ziel, beziehungsweise eben derartige Großtiere auch eventuell einem erneuten anderen Versuch unterzogen werden. Das ist typischerweise bei Primaten der Fall. Vielleicht noch ein auch wissenswerter Punkt, Primat. Es gibt Menschenaffen, also Gorilla, Schimpanse. An Menschenaffen ist seit vielen Jahrzehnten Forschung verboten. 1991 ist zuletzt in Deutschland, da galt das Verbot noch nicht, aber trotzdem bereits in Deutschland zuletzt an Menschenaffen Untersuchungen durchgeführt. Wenn wir von Primaten reden, dann sind es nicht humane Primaten, also Javaneraffen, Rhesusaffen, Weißbüschel, Kätzchen und derartige nicht humane Primaten.
Bevor ich gleich Ihre Frage nehme, würde ich nur einmal ganz kurz einhaken, nochmal bei der Ethikfrage. Gibt es da einen Unterschied, ich sag mal, zwischen Mäusen, Weinbergschnecken, ich weiß nicht, Ostseedorsch oder eben Primaten? Ja, also wo ist sozusagen für Sie, macht es in der Bewertung eines Tierversuches einen Unterschied, was das für ein Tier ist?
Also im Grundsatz wäre jetzt die Frage oder die Gegenfrage, wie sieht denn Ihre ethische Konzeption aus? Also das ist ja die Grundfrage der Ethik in dem Bereich. Inwieweit oder welches Interesse gestehen wir Tieren zu? Staffeln wir das? Haben wir Gründe dafür, es zu staffeln? Also beispielsweise Säugetiere anders zu behalten als niedrigere Tiere, wenn man überhaupt in so einer Hierarchie denken möchte. Es gibt auch ethische Ansätze, also biozentrische Ansätze, die das gar nicht machen. Die würden behaupten, dass alle Lebewesen grundsätzlich denselben Lebensschutz haben. Also der Mensch und das Pestbakterium erstmal auf einer Ebene sind, während es andere Ansätze sind, die gibt, die sehr anthropozentrisch sagen, nur der Mensch alleine und die Bedürfnisse des Menschen stehen im Zentrum oder regeln, was wir am Tier erforschen dürfen. Im Grundsatz ist die Idee schon, dass man die niedrigste mögliche mögliche Stufe anstrebt, wobei es natürlich auch darauf ankommt, wo möchte ich denn hin? Wie nah bin ich mit meinem Versuch an der Translation in die Klinik? Im Endeffekt wollen wir den Schlaganfall der Ratte heilen, sondern den Schlaganfall beim Menschen. Also muss es das Ziel sein, also die Translation, also die Erkenntnisse, die aus dem Tierversuch gewonnen werden, ans Krankenbett zu bringen. Und das ist, wir haben ja auch schon über Kritik am Tierversuch gesprochen, so ein Punkt, der immer wieder aufkommt, in dem man auch nicht verneinen kann, dass diese Rate dahin nicht einfach 1:1 ist, sondern weitaus schlechter.
Mhm. Darf ich eine Ergänzung machen?
So eine ganz kurze?
Ganz kurze nur auf die letzte Frage und für alle, die interessiert sind an der Frage, wie jetzt wirklich Tiere gehalten werden. Ich kann Sie ganz herzlich einladen, zum einen wirklich vor Ort ans Institut zu kommen. Sie sind jederzeit willkommen und werden von mir geführt. Wem der Aufwand zu groß ist, haben wir auch im Sinne der Transparenz auf unserer Webseite einen virtuellen Rundgang, schon viele Jahre installiert. Dort betreten Sie wirklich das Institut. Das sind 360-Grad Panoramaaufnahmen. Sie laufen in diesem Rundgang in die einzelnen Räumlichkeiten, erfahren unendlich viel, wie die Tiere gehalten werden, aber auch zum Rechtsrahmen, warum wir an welchen Tieren zu welchem Zweck forschen. Und da können Sie sich also gern auch von zu Hause aus über einen QR-Code einloggen.
Gut, nein, jetzt geht das Mikrofon hier vorne hin. Muss ich einmal zwischengrätschen?
Ja, schönen guten Tag, Juliane Ahrens mein Name. Ich habe sehr viele Fragen, aber meine erste wäre, ob es vielleicht eine Wissensbasis, ein Wissensmanagement gibt bei Ihnen oder in ganz Europa, weil ich kann mir vorstellen, dass bestimmt etliche Forschungsfragen eventuell doppelt und dreifach experimentiert werden. Wie gehen Sie damit um? Reicht es, wenn zu einer Forschungsfrage ein Tierversuch einfach durchgeführt wird? Oder müssen Sie das mehrfach tun? Und wie gehen Sie mit diesem Sachverhalt um? Und meine zweite Frage wäre, wie schätzen Sie in Zukunft den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Tierversuche durch?
Gute Frage. Mhm. Ja, steigen wir erstmal ein mit der ersten Frage.
Das können Sie, glaube ich, vorher. Einen Teil kann ich jetzt erstmal beantworten. Also erstmal ist der Antragsteller verpflichtet, uns über die Literatur zu beweisen, dass das noch nicht untersucht worden ist. Es ist ein Verbot von Wiederholungs- und Doppelversuchen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also das, so wie Sie sagen, ist 3- oder 4-mal durchgeführt. Ich sage mal, ich will es nicht ausschließen, dass möglicherweise es Versuche auch gibt, die bei uns durchgeführt werden in Kanada oder sonst wo. Möglicherweise zeitgleich, also, aber es ist nicht die Regel und es wird, sage ich mal, wir nutzen alle Möglichkeiten, um das auszuschließen.
Also gibt es so eine Wissensdatenbank? Das war ja auch so eine Frage, also wo das alles so, jeder Versuch steht da drin.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, weltweit.
Okay, das ist, sage ich jetzt mal, in Echtzeit werden dort die Anträge auf Forschungsfragen gehen dort ein. Und Sie können dort einloggen.
Mikro ist besser, weil sonst haben wir es nicht im Ton.
Sie haben die Publikation, die dann aus diesen Forschungsfragen.
Ja, die Publikation, Sie haben ja gerade im Eingangsstatement auch erwähnt, dass es über 5 Jahre ein Versuch gehen kann. Das heißt, in diesen 5 Jahren haben Sie ja noch keine Erkenntnisse gewonnen. Das heißt, der Antrag geht ein und Sie haben zu diesem Zeitpunkt, quasi ab dem Zeitpunkt 5 Jahre, könnten andere Unternehmen, andere Forschungseinrichtungen genau den gleichen Versuch machen. Es ist ja nicht agil, sage ich jetzt mal, es erfolgt ja nicht zeitgleich.
Können wir das aufklären an der
Stelle? Ja, Sie haben völlig recht. Die Schwachstelle ist auch erkannt vom Bundesinstitut für Risikobewertung und dem dortigen BF3R, dem Deutschen Zentrum zum Schutz des Versuchstieres, ist eine sogenannte Präregistrierung etabliert worden. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ein genehmigtes Versuchsvorhaben in der Hand habe und beginne, kann ich mich, im Moment ist es noch kein zwingendes Muss, kann ich mich kann ich dieses Versuchsvorhaben registrieren, sodass das weltweit einsehbar ist, in der Idee, Wiederholungsversuche zu vermeiden, weil sie völlig richtig sind in dieser Spanne, wo eine wissenschaftliche Arbeit noch nicht weltweit publiziert und lesbar ist, ist natürlich eine Unwägsamkeit da, dass es irgendwo anders, sogar in Deutschland oder eben Europa und weltweit, durchaus durchgeführt
wird. Und ist es absehbar, dass es verpflichtend wird, möglicherweise auch über Deutschland oder den europäischen Rechtsrahmen hinaus?
Diese Idee stammt aus der klinischen Medizin. Klinische Studien sind mittlerweile eigentlich immer pre-registered und ich kann mir vorstellen, dass langfristig das eine verpflichtende Maßnahme wird, ja.
Und es ist ja auch so, wenn Sie jetzt einen Tierversuchsantrag stellen, dann muss der Antragsteller das beim BfR auch anzeigen. Es gibt diese nicht technische Projektzusammenfassung, wo das Thema erstmal schon steht und wir dann auch die Möglichkeit haben, darüber schon zu gucken, ist das irgendwo schon mal eingereicht? Mit der Tierart, mit dem Versuchszweck, sodass man sicherlich, man hat mehrere Möglichkeiten, das auszuschöpfen, aber wie gesagt, im Moment ist es so, dass man kann es nicht ausschließen.
So, und dann hatten wir noch die Frage um die KI. Das ist ja eine Geschichte, über die wir immer mehr lesen, jeden Tag mittlerweile ja irgendwie in dem einen oder anderen Zusammenhang, das vielleicht auch schon selber privat an der einen oder anderen Stelle schon vor vielen Jahren ausprobiert haben. Da haben wir es vielleicht nicht so genannt. Also wahrscheinlich ist ja jede Spracherkennung auch eine KI am Ende des Tages und so weiter und so weiter. Da würde ich den Medizinethiker gerne mal fragen, glauben Sie da sehen Sie da geht was voran an der Stelle?
Es ist weniger eine Frage des Glaubens, sondern eine Frage abzuwarten, was die KI-Forschung bringt. Also im Grundsatz würde ich sagen, wenn sie für andere Forschungsbereiche funktioniert, warum denn nicht dann auch für die Tierversuche? Aber ich befürchte auch, dass es ein Verfahren ist, das sich, wenn dann langsam durchsetzt und nach und nach vielleicht den einen oder anderen Tierversuch verdrängt. Aber es muss ja auch ein etabliertes Verfahren geben. Es muss der Nachweis geführt werden, dass die Ergebnisse, die wir über die KI, wie mit jeder anderen neuen Methodik, dass es vergleichbar ist mit den Werten, die wir haben, und dass es mindestens genauso gute Resultate bringt. Insofern, glaube ich, schauen alle auch in den Bereich, wie auch auf andere Bereiche, um Tierversuche zu ersetzen, weil das muss man sich natürlich auch immer vor Augen halten, und das haben Sie vielleicht auch hier jetzt mitbekommen, Tierversuche sind wahnsinnig aufwendig und sie sind wahnsinnig teuer. Und ich kenne keinen Forscher, der sagt, ich bleibe bei der Maus, wenn ich irgendetwas haben kann, was ich Freitagabend auch ausschalten kann und wo ich nicht am Wochenende mich drum kümmern muss und wo ich nicht die Gefahr habe, dass ich Montagmorgen ins Labor komme und die Hälfte ist aus irgendwelchen Gründen verstorben und ich kann wieder vorne anfangen. Also das muss man sich halt auch klar machen. Wir forschen am Tier, weil wir nicht am Menschen forschen wollen und weil wir gleichzeitig wissenschaftliche Erkenntnisse haben wollen. Aber das Tier als Modell wird nicht hochgehalten, sondern einfach nur, es ist halt in vielen Fällen noch leider alternativlos.
Mhm. Dankeschön. Jetzt waren weitere Fragen. Das Mikrofon bewegt sich auf die Seite.
Aber ich kann auch laut, denn ich bin trainiert, laut zu sprechen. Ich bin Berufsschullehrerin am Berufsschulzentrum Nord in Wismar und ich möchte vielleicht noch einen Aspekt der Tierversuche mit einbringen. Ich hatte vorhin vor Beginn der Veranstaltung mit Frau Professor Vollmer kurz zu sprechen, denn neben der Ausbildung und dem Training, sage ich mal, der Ärzte, sprachen Sie auch davon, dass wir und Sie gut geschultes Personal brauchen, auch pflegerisches Personal. Und dazu gehören unter anderem die Biologielaboranten. Und ich darf vorstellen, hier sitzen zwei zukünftige, eine ehemalige Auszubildende, die mittlerweile schon Ausbilderin ist und biotechnische Assistentin im JKI zum Beispiel, also jemand von der IHK. Und ich möchte vielleicht auch nochmal einen Aspekt hier mit reinbringen. Die Biologielaboranten sind der einzige Ausbildungsberuf in Deutschland, dualer Ausbildungsberuf, von dem erwartet wird, dass er mit Tierversuchen, also mit Tieren umgehen kann. dass er in der Lage ist, Blutentnahmen durchzuführen, ja. Kleinste invasive Eingriffe vorzunehmen, zu narkotisieren und auch fachgerecht zu töten etc. Also der muss das erbringen. Und im Rahmen der Initiativen, Tierversuche zu reduzieren, wurde auch darüber nachgedacht und wirklich auch heftig kontrovers diskutiert, dass diese Ausbildungsinhalte beim Biologielaboranten gestrichen werden. Es ist anders entschieden worden aus, wie ich denke, vernünftigen Gründen. Und ich sag mal, das ist eine bundeseinheitliche Entscheidung gewesen von Interessensvertretern, von Ausbildern, von Betrieben und von den Leuten, die sagen, wir brauchen gut ausgebildetes Personal, das können wir nicht irgendwo am Markt irgendwo kaufen oder woanders herbekommen. Und unser Dilemma in Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt das, dass die Betriebe, die Tierversuche durchführen dürfen, die Tierzuchten halten dürfen oder durch Tierhaltung haben, so dezimiert sind, dass die Ausbildung zum Biologielaboranten gefährdet ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen die Frage offiziell, genau, wie könnten wir gemeinsam, Frau Dr. Hille, wir haben auch schon miteinander gesprochen, einen Verbund schließen in Mecklenburg-Vorpommern, diese Situation zu verbessern, die Ausbildung der Biologielaboranten in der Fachpraxis so zu bündeln, dass wir ein Kompetenzzentrum haben, an dem wir unsere Laboranten in Mecklenburg-Vorpommern zukünftig ausbilden können. Und da brauche ich Mitarbeit nicht nur von Frau Professor Vollmer von der IHK, der Vertreter von der IHK ist heute auch da, und vom Lehrern, die das eigentlich gar nicht berührt, weil wir sollen nur die Fachtheorie machen, aber mein Herz brennt für diesen Beruf, und andere Betriebe, dass wir also zukünftigen Generationen auch sicherstellen, ihr bekommt eine vernünftige, fachgerechte, fachpraktische Ausbildung. Und deswegen unter anderem bin ich auch hier heute. Also, danke erstmal.
Danke für die Frage. Also gleich hier wird es wahrscheinlich nicht, oder? Wie ist es? Sagen Sie, ist man da dran? Ist das was es in Deutschland vielleicht auch schon irgendwo gibt? Oder ist das so völlig so eine Mecklenburg-Vorpommern-Situation, weil hier manches vielleicht ein bisschen kleiner ist und wir uns da anders organisieren müssen? Wie ist es?
Also die Situation der Ausbildung ist absolut in Frage gestellt und bedroht, nicht nur eben des wissenschaftlichen oder ärztlichen Nachwuchses, sondern eben auch der unter anderem Biologielaboranten, aber auch von Tiermedizinern, weil das Tierschutzgesetz da durchaus immer engere Schranken setzt und die Ausfort- und Weiterbildung nicht notwendigerweise eben mit dem Tierversuch einhergehen soll. Das ist eine kritische Situation. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn der Tiermediziner in seiner Ausbildung einfach seinen eigenen Patienten nicht mehr also es wäre wie wenn der Arzt den Menschen nicht mehr untersuchen darf oder Tätigkeiten am Patienten machen darf. So kann natürlich auch der Tiermediziner und damit auch der Versorger unserer aller Haustiere beispielsweise einfach nicht mehr gewährleisten. Und diese Situation ist kritisch. Also wir haben auch immer schwierigere Bedingungen wie in Mecklenburg-Vorpommern nicht, aber in anderen Bundesländern, wo eben diese Tierversuche für Fort- und Weiterbildung nicht mehr ermöglicht werden.
Es ist aber, wenn ich das mal ganz kurz einfügen, es ist schon auch ein Thema bei Ihnen am Institut, also Weiterbildung.
Wir machen sehr viel Ausbildung auf der Basis individueller Biologie. Eine Betroffene kennt unsere Einrichtung Basis, aber eben auch sehr viele Fort- und Weiterbildungskurse, wo meistens eben bereits klinisch tätige Ärzte in der Chirurgie, in der Anästhesiologie, in der Ophthalmologie, in der Gastroenterologie am Tier spezifische Methoden, gerade also operative Fächer, spezifische Methoden erlernen, neue Methoden erlernen oder aber auch ihre grundlegenden operativen Fähigkeiten verfeinern können. Also wir haben da klassischerweise auch neue Verfahren etabliert in der Unfallchirurgie. Das, was dann ein klassischer Tierversuch war, wissenschaftliche Erarbeitung einer neuen Frakturversorgung der Wirbelsäule. Und nachdem sich dieses Verfahren wissenschaftlich bewährt hat, haben wir das dann in die Klinik translatiert und dieses operative Verfahren dann auch Deutschland und mittlerweile auch europaweit den operierenden Ärzten angeboten in der Weiterbildung. Und mittlerweile, 20 Jahre her, wird dieses Verfahren ausschließlich eingesetzt, was so ein klassisches Beispiel ist, wie Wissenschaft im Großtierexperiment etabliert wird, in dem Fall ein operatives neues Verfahren, und dann evaluiert wird auf Sinnhaftigkeit, Anwendbarkeit und dann...
Nochmal weg von den Chirurgen, zurück zu den Laboranten und zur Behörde. Sie haben ja auch Ihren Chef hier heute, habe ich gesehen, also ja. Sie können das nicht, aber trotzdem den Sack ja nicht gleich zumachen, aber ist sowas denkbar?
Naja, meine Idee war ja, dass wir die Biologielaboranten in diesem praktischen Kurs von den Phylasa mit reinnehmen, weil da wird Blutentnahme geübt. Die Biologielaboranten brauchen keinen Phylaserschein, weil in der Regel nicht in Tierversuchen dann tätig sind. Aber das war so meine Idee, und da müssten wir einfach mal sehen, dass wir uns zusammensetzen, nochmal auch mit der Uni. Na, das wird ja in Rostock gemacht, ne? Die praktischen Übungen, ja. Ne? Sodass wir da gucken, dass wir ihre Studenten dort in diese Kurse mit reinkriegen, sodass sie quasi ihre praktische Ausbildung auch haben, ne? Dass sie auch wissen, okay, wie muss ich zustechen, damit ich bei der Maus oder bei der Ratte oder ne? Blut bekomme. Ne? Das sind in der Regel ja Kurse an Maus und Ratte, und ich glaube, das ist, ne, das ist, glaube ich, Maus ist, glaube ich, vorgeschrieben in den in der Fortbildung, in der Ausbildung bei euch. Ja. Ne? Okay. Aber genau, ne? Also das ist das, was meine Idee ja mal gewesen ist, ne? Dass sie in diesem praktischen Phylaserkurs, und da müssen wir dann einfach nochmal ins Gespräch kommen, dass wir das dann auch so absichern. Weil alles andere, was sonst, funktioniert eben nicht mehr.
Gut, das Mikrofon einmal hier ist eine Frage, und dann in den hinteren beiden Reihen sind auch noch zwei Fragen.
Ich bitte Sie alle um Entschuldigung, wenn ich den Eindruck gebe, ich kann an mir nicht halten. Das kann ich wirklich nicht zu dem interessanten und wichtigen Thema, zu dem Sie massenhaft als interessant angekommen sind.
Machen Sie.
Ich war der Einzige in Deutschland, der 1986 im Lande Hessen bundesweit von ungefähr 5000 Amtstierärzten einen Auftrag erhielt, 7 Jahre lang täglich unangemeldet in Frankfurt am Main der forschenden Pharmaküche Europas und Deutschlands sowieso in den Unikliniken, biologischen Instituten unangemeldet täglich und ausschließlich, also nicht Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung und das, was ein Amtsveterinär sonst noch macht. Also habe ich einen Einblick in den Sinn und Unsinn von Tierversuchen.
Jetzt müssen Sie aber schnell auf den Punkt kommen.
Ich fange mit dem Sinn an, damit sich die Tierversuchsvertreter und Durchführenden wirklich gegen gespenstische, aus Tierschutzaktivisten gespenstige Vorstellungen. Mäuse sind wir zur Dank verpflichtet. Was wäre gekommen, hätten wir in den 70er Jahren das hervorragende Ein- und Durchschlafmittel Contergan, Thalidomid mit dem Sinnnamen, hätten wir es nicht nur an Mäusen und Ratten getestet, an Schwangeren, sondern auch an Meerschweinchen. Wir hätten in Europa Tausende von Contergan-Opfern nicht gehabt, wäre diese dritte Tierart, Meerschweinchen, im Thalidomid-Test der Firma Grünetal im Rheinland, hätten die eine dritte Tierart in Erwägung, wissenschaftlich und reproduktiv.
Hat man damals nicht getan. Ich würde Sie wirklich bitten, auf eine Frage zu kommen, weil sonst rutscht uns der Terminplan hier ein bisschen auseinander.
Als Frankfurter Amtstierarzt.
Nein, bitte.
Also,
ja, wir sind in einer Fragerunde jetzt.
Mal eine ganz einfache Frage. Kriegen die Versuchstiere bei Ihnen auch Namen? Kriegen die Streicheleinheiten?
Einfache Frage.
Nein. Nein. Also wenn Schweine längere Zeit bei uns stehen, ja, aber wir reden jetzt am Institut durchaus von 10.000 Mäusen, nein. Streicheleinheiten im Sinne der Liebkosung von Tieren wäre kontraproduktiv. Sie erfahren eine sehr professionelle, eine sehr gute, auch eine sehr zugewandte Versorgung und Pflege, aber das darf nicht mit Kuscheln und Umarmung verwechselt werden.
Vielen Dank. Dann waren in den hinteren beiden Reihen zwei Fragen, die würde ich auch gerne mitnehmen.
Ja, Claudia Schulz mein Name, Agraringenieurin und BNE-Referentin und hier in der Rostocker Bürgerschaft. Vielen Dank für die differenzierten Ausführungen. Meine Frage wäre, um die Zahlen noch ein bisschen besser einordnen zu können. 60 bis 70 Tierversuche im Jahr. Wie hat sich das entwickelt in den letzten 30, 10 und 5 Jahren? Wie viel sind die Tierversuche weniger geworden in Mecklenburg-Vorpommern? Die Tiere, die genutzt wurden und die Tiere, die gestorben sind. Danke.
Also kann ich Ihnen sagen, dass es rückläufig geworden ist. Die Anzahl der Versuchstiere in Mecklenburg-Vorpommern, um wie viel können Sie tatsächlich nachlesen beim B3FR? Da sind BF3R, genau. Da sind die Versuchstierzahlen von den einzelnen Bundesländern mit aufgeführt.
Ja. Und auch wirklich jedes einzelne Tier. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also es ist wirklich auch, ich habe mich so vorher eingelesen, das ist offenbar so. Also das auch an jeder Maus, also auch wenn ich das jetzt mal als kleines Tier nehme.
Ja, ja, es wird je Maus, Ratte, die Fische, die verwendet werden, die Meerschweinchen, wenn spezielle Mäuse verwendet werden, das wird alles akkurat aufgelistet. Das kommt ja aus der Tierversuchsmeldung, die jeder Leiter des Versuches am Ende des oder zu Anfang des Jahres machen muss. Also jetzt sind die Tierversuchszahlen von 23 bis zum März bei mir einzureichen. Ich fasse die Meldung dann zusammen und schicke die zum BFR. Und dort werden sie dann für die ganze Bundesrepublik zusammengefasst. Also dann können Sie mal gucken, wenn Sie genaue Zahlen können, dürfen Sie mich jetzt wirklich nicht festnageln, aber es ist aber auch ein, Sie sind langsam zurückgegangen, es ist aber da auch immer ein Indiz dafür, dass wir immer sehr konsequent auf die Tierzahlen auch geguckt haben, ne? Dass wir das 3R-Prinzip, dass das jetzt nicht erst in den letzten Jahren eingeführt wurde, sondern dass wir immer drauf geguckt haben, dass so viele Tiere wie nötig dann in den Tierversuchen und nicht was setzen, ein Wissenschaftler möglicherweise sich dann ausdenkt und sagt, ich brauche jetzt 5.000 Tiere und sowas. Der Trend ist rückläufig, das ist richtig. Hat sicherlich auch was mit alternativen Methoden zu tun, ne, die dann eingesetzt oder wo dann eben kein Tierversuch mehr möglich ist. Aber wie gesagt, die Zahlen sind da, sie sind öffentlich, sie sind einsehbar. Wenn Sie da noch Hilfe brauchen, können Sie sich gerne an mich wenden, dann können wir das zusammen mal machen.
Da war noch eine Frage in der Reihe davor. Ah, erst dort, Entschuldigung, ich hatte...
Ich hätte eine Frage, die sich speziell auch an Dr. Fischer richtet. Und zwar, wie kann die Unabdingbarkeit eines Tierversuchs sozusagen sinnhaft beantwortet werden, wenn wir auch zum Beispiel Zahlen haben, dass gerade in den präklinischen Tierversuchen Medikamente, die dort in den Tiermodellen getestet werden, ja gar nicht zum Großteil überhaupt erst in die klinische Phase kommen, gerade auch in Bezug, was Sie vorhin meinten, mit der Kosten-Nutzen-Abwägung.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Unabdingbarkeit ist da wirklich auf der einen Seite ein kniffliger Moment, weil der Antragsteller muss ja diese Unabdingbarkeit darstellen. Wie kann man das kontrollieren? Nun, man kann es tatsächlich nur kontrollieren, indem man den gesamten Antrag sich anschaut, nachschaut, im Zweifel auch die Literatur, die er auch angegeben hat, nachschaut. ob diese Angaben stimmen. Kann ich sagen, auf der positiven Seite oder was es die Sache erleichtert ist, dass wir gerade in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern mit eigentlich nur zwei großen forschenden Universitäten irgendwann eine gewisse Wiederholung an Anträgen haben, also nicht an Anträgen, aber an bestimmten Forschungsrichtungen, weil irgendwie ein Professor in Greifswald, der ändert ja auch nicht alle zwei Wochen seine Forschungsrichtung, sondern er betreibt das über Jahre, dann kann man so ein bisschen verfolgen, was er macht. Aber da bin ich ganz, ganz, ganz bei Ihnen. Diese Unabdingbarkeit ist tatsächlich der Hebel, wo man vermutlich noch am einfachsten reingehen kann. Was wir tun können, ist tatsächlich da auch eine gewisse Art der Vertrauen, eine gewisse Art der Vertrauen geben, gar nicht so in die einzelne Person, sondern in das ganze System. Denn niemand stellt ja so einen Tierversuchsantrag, in dem man sich monatelang Arbeit hineinsteckt und Kosten und Mühen für die Zukunft, um ihn am Ende dann in irgendeiner Schublade verschwinden zu lassen. Sondern seine Ergebnisse muss er ja dann der Scientific Community präsentieren. Er muss sie veröffentlichen. Es wird Peer-Review-Verfahren geben. Und spätestens dann würde er herauskommen, beispielsweise, dass ein Publikationsorgan, in dem er veröffentlichen will, sagt, das ist ja alter Käse, das veröffentlichen wir gar nicht. Also man darf natürlich auch unterstellen, dass derjenige, der einen Tierversuchantrag stellt, selbst ein großes Interesse daran hat, nicht einfach die Behörde oder die Kommission auf den Arm zu nehmen oder zu tupfen, sondern dass er am Ende auch von seinen Ergebnissen profitieren kann. Aber klar, ein Restrisiko bleibt da.
Noch eine kleine Ergänzung?
Ich muss da einfach noch einen ganz kleinen Schnack reinbringen, weil Sie hatten ja angesprochen, Medikamententestung in der präklinischen Phase. Hier gilt es zu wissen, dass in der präklinischen Phase diese Medikamententestung im Tier gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das ist auch gut und richtig, dass das gesetzlich vorgeschrieben ist, weil sonst also potenzielle Medikamente primär am Menschen getestet werden. Das ist einfach eine Vorstufe und Sie sind völlig richtig, wenn Sie sagen, 9 von 10 Medikamenten schaffen es nicht in die Zulassung, aber nicht mit der Erklärung, dass ist ein erneutes Indiz dafür, dass der Tierversuch nicht aussagekräftig war. Die Zahl dieser 90% Versagen muss verstanden werden und der Großteil, also ich darf ein paar Zahlen sagen, wenn man mit etwa 100.000 Substanzen, die der Wissenschaftler in vitro, im Glas erarbeitet, chemisch erarbeitet, dann gehen von den 100.000 höchstens 100 in die präklinische Untersuchung. Davon gehen dann nochmal 10% in die Phase 1, 2, 3, also in die Untersuchung an Patienten. Und in diesen Phasen fallen die meisten Wirkstoffe dann aus im Sinne von doch keine entsprechende Wirkung gegenüber Placebo oder eben Nebenwirkungen oder aber, und auch das muss man wissen, es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die auch Phase 1, 2, 3 Studie durchlaufen haben, aber einfach nicht zur Zulassung kommen, weil A ist der Zulassungsprozess auch nochmal ein sehr teurer, wenn das Firmenpolitik ist, wirtschaftliche Interessen und das Medikament einfach nicht entsprechend große Absatzerträgnisse bringen wird, dann bringt auch die Pharmafirma einfach dieses Medikament nicht auf den Markt. Aber nicht, weil das Tierexperiment im Vorfeld zur Medikamentenzulassung quasi nicht valide war. Also diese Zahl sagt nichts über die Qualität der vorgeschalteten präklinischen Analysen aus.
Mhm. Dankeschön. Jetzt würde ich die Frage dort hinten noch gerne mitnehmen als letzte Frage in dieser großen Runde. Es gibt ja sicherlich auch noch die Möglichkeit, ein bisschen bisschen danach noch zusammenzustehen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Anja Eggert. Ich bin auch vom Fach quasi. Ich bin Statistikerin im Forschungsinstitut für Nutztierbiologie, bin aber auch große Verfechterin von Open Science. Und mich würde mal interessieren, wie im klinischen Bereich mit den Forschungsdaten umgegangen wird. Wir hatten ja kurz was vorhin schon zu der Präregistrierung gehört. Das finde ich auch super wichtig, um gerade auch zu verhindern, dass Sachen unnützerweise doppelt gemacht werden. Würde mich freuen, wenn da der Prozess ein bisschen schneller vorangeht. Ich weiß aber natürlich auch, wenn ich jetzt wieder zu den Forschungsdaten komme, gerade wenn es um die Industrie geht, ist das natürlich mit Open Science nicht immer ganz so trivial. Habe ich auch ein gewisses Verständnis für. Insofern meine ganz offene Frage, wie funktioniert das so im klinischen Bereich mit dem Forschungsdatenmanagement? Wie sind wir da aufgestellt? Wie ist Rostock, wie ist Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt? Vielleicht können Sie dazu was sagen. Dankeschön.
Ich kann jetzt zum klinischen Bereich weniger was sagen. Also wir in der Wissenschaft sind an... wir sind angehalten und das ist ein genuines Interesse jedes Wissenschaftlers, seine Erkenntnisse publik zu machen, einer Leserschaft zugänglich zu machen, und das ist ganz mittlerweile ja Usus, Kultur, in Repositorien der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und eben Open Access zu ermöglichen. Also nach den sogenannten FAIR-Prinzipien, FAIR, wie man auch FAIR schreibt, aber FAIR steht für F für findable, also auffindbare Daten. Sie müssen accessible sein, sie müssen zugänglich sein, das A, sie müssen interoperable sein, genau, und das R steht für reusable oder whatever. Also wir folgen dem FAIR-Prinzip, weil das ist einfach Kultur, Forschungskultur.
Forschungskultur. Da würde ich so einen kleinen Punkt setzen. Sie haben natürlich die Chance, auch noch ein bisschen im Nachgang vielleicht auch noch ein bisschen im Gespräch zu sein. Es ist ja eine sehr, sehr interessante Runde. Eine Sache will ich aber unbedingt noch loswerden. Mecklenburg-Vorpommern ist ja fürchterlich klein, ne? So, also Rostock ist auch ein bisschen klein. Sie arbeiten ja berufsbedingt, Sie sehen sich ja öfter, Sie drei, sozusagen. Aber trotzdem, Sie stecken nicht so unter einer Decke. Ich will das einfach mal so platt sagen. Da frage ich mal den, wie stellt man das sicher, dass man trotzdem, ja, jeder auch auf seiner Position ist, auf der er zu sein hat?
Ja, ich finde, das ist auch eine sehr, an sich sehr, sehr witzig in der Wissenschaft. Also wenn man sich in der Wissenschaft bewegt, im Fakultätsrat oder sowas, ist man von Menschen umgeben, die sich gegenseitig nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gönnen. Aber sobald es um so etwas geht, heißt dann, oh, ihr steckt ja alle unter einer Decke. Also den Professor zeigen Sie mir, der sich freut, wenn sein Kollege höher publiziert als er selbst. Also nur mal kurz,
nee, ist klar.
Kurz vorweg. Auf der anderen Seite sind wir denke ich, alle mit dem Anspruch dabei, den möglichst besten Tierversuch zu machen oder jeder seinen Teil dazu beizutragen, die Tierversuche, die wir machen, wo wir bei der Abwägung zu dem Punkt kommen, das können wir, da ist die Chance, natürlich immer nur die Chance auf wissenschaftlichen Zuwachs, triumphiert sozusagen über den Schaden, und jeder von uns sieht sich in seiner Position darin, das zu bestärken. Das kann auch mal laut sein, aber ich kann auch du Idiot schreien statt sie Idiot. Also im Zweifel glaube ich, dass es hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern diese bestimmte Nähe, die einfach naturbegeben da ist, eher dazu beiträgt, dass die Tierversuche besser werden, als dass es so ein Geklüngel ist, das alles durchwinkt.
Herzlichen Dank. Das würde ich mal so als Schlusswort hier so hinstellen und würde mich ganz doll bedanken. Einmal würde ich mich natürlich bei Ihnen dreien hier vorne bedanken im Podium. Das war sehr erhellend, glaube ich, für viele. Und ich würde mich natürlich vor allen Dingen bei Ihnen bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute Abend herzukommen, dass Sie sich ein Bild machen wollen, dass Sie sozusagen ein bisschen was dazulernen wollten auch. Vielleicht noch so organisatorisch. Wie gesagt, Sie können die Veranstaltung nachhören auf der Homepage der Initiative Uni im Rathaus. Sie können sich für einen Newsletter anmelden, ebenfalls auf dieser Homepage. Das können Sie aber auch ganz analog tun. Da vorne gibt es eine Liste. Da kann man sich eintragen, so mit Stift und so. Das geht also auch. Ich darf ein bisschen Werbung machen. Ich schaue mal hier, kann man da mal schon einmal schalten. Mehr Müll fürs Klima. Da steht wieder ein Fragezeichen. Es geht um Entsorgung von Abfälle, um Umweltprobleme versus Ressourcenschutz. Entschuldigung. Eine Gesprächsrunde zur nachhaltigen Abfallwirtschaft in, ja, wahrscheinlich einem Schwerpunkt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist am 25. Januar und KI war ja heute schon mal das Thema. Also vielleicht schon mal vormerken, 22. Februar, ich habe mal ein bisschen geluschert, da gibt's was mit KI, künstliche Intelligenz in Medizin und Pflege. Da hören wir vielleicht nochmal von Expertinnen und Experten in dem Thema, wo der Zug vielleicht so ein bisschen hinfährt. Ja, Foto, habe ich gesagt, wenn Sie da irgendwie ein Problemchen mit haben, an die Fotografin wenden. Audio genauso an Inga Borg oder an Verena Herzberg, die die Veranstaltung auch ganz hervorragend organisiert haben. Auch dafür herzlichen Dank. Ja, ich sage noch einmal Ihnen allen einen schönen Abend und wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg.